Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, dieser Text hat es in sich. Er ist für viele, die ihn lesen, schwer verdaulich. Und das hat einen Grund. Fangen wir mal so an. Der Blick in unsere Gesellschaft sagt uns, wo fehlen die meisten Arbeitskräfte? Na? Im Dienstleistungsgewerbe. Also dort, wo es um ein Dienen geht. Nun ist es so, dass es trotzdem in unserer Gesellschaft sehr viele hilfsbereite Menschen gibt. Das sehen wir jetzt in der Ukraine-Krise. Es gibt eine große Welle der Hilfsbereitschaft. Da geben wir von unserem Wohlstand etwas ab. Das ist aber noch nicht Dienen, wie es hier steht. Dieses Dienen, da geht es ja darum, dass jemand einen Vorteil hat und das dadurch, dass ich ein Opfer bringe. Ein Opfer ist mehr als das Teilen von Überfluss. So, und das sagt doch eine gewisse latente, gefühlte Mehrheit mindestens. Also Moment mal, das können wir so nicht als ideal ansehen. Warum nicht? Nun, dienen, schon das Wort, das klingt so unterwürfig und unmündig, so nach Unterwürfigkeit und Unmündigkeit. Also das ist gar nicht unsere Sache. Der mündige Mensch ist doch das Ziel unserer Pädagogik, oder? Außerdem ist ja diese Form des Dienens ein Verlust an Selbstverwirklichung und das kommt schon mal gar nicht in die Tüte. Die allermeisten Bewegungen, die wir sehen, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, gucken Sie mal, was es für Bewegungen gibt, die sich zu Wort melden, die fordern etwas. Und das Dritte ist, wir müssten eigentlich mehr unsere Rechte durchsetzen, Forderungen, Demonstrationen, Ansprüche stellen. Nur so kommt man hier weiter. Gut, das ist die eine Seite, aber es gibt eine zweite. Das ist jetzt die fromme Seite, mindestens die Seite einer bestimmten Frömmigkeit. Die sagt ja, das genaue Gegenteil ist richtig. Also sei unterwürfig. Nimm alle Autorität über dir an. Zweitens, verzichte auf jede Form der Selbstverwirklichung. Und drittens, gehe deinen Weg ohne Protest und Widerstand. Jetzt gibt es die Erfahrung, auch von Christen, die sagen, das eine Modell kann ich nicht, aber das andere fällt mir auch schwer. Also irgendwo verklemmt sich dort etwas. Wenn ich jetzt alles aufgebe, habe ich denn dann in diesem Dienst für Gott keine Freude mehr? Gibt es nichts mehr, was mir dient, was mir voranhilft? Muss ich alles opfern? Und das halten nicht alle durch. Das darf man natürlich nicht laut sagen. Genauso wie in unserer Gesellschaft. Viele der Meinung sind, darf man auch nicht mal alles laut sagen. Aber jeder denkt sich so seins. Und in der Seelsorge kommt das dann alles raus. Also wir wollen ja nicht wie die Welt sein, aber das andere, da klemmt auch etwas. Da kommen wir auch nicht weiter. So, was machen wir denn jetzt? Was heißt dienen im Sinne Jesu? Nun wissen wir ja auch, dass die Welt immer ein bisschen hinter die Kirchentür kleckert und dort so ihre frommen Varianten ausbildet. Aber wir wissen auch, dass es Menschen gibt, die Funktionen in der Gemeinde Jesu übernommen haben und wieder aufgeben, weil sie nicht mehr können. Und dieses nicht mehr können heißt, es gibt Dinge in meinem Leben, die überfordert sind. Es gibt eine Überforderung in meinem Leben, mit der ich nicht zurechtkomme. Also, ich frage, was will dieser Text uns wirklich sagen? Haben wir ihn richtig verstanden? Was meint Jesus, wie versteht Jesus das Dienen? Was meint er damit? Zunächst mal müssen wir ja feststellen, ist mal rein vom Textzusammenhang her, dass es um eine ganz spezielle Situation geht. Also, zwei der 12 Jünger haben sich gesagt, wir sind jetzt kurz vor Jerusalem. An die Auferstehung haben alle 12 nicht geglaubt zu dem Zeitpunkt. Also sie haben damit gerechnet, Jesus ist ein Messias, er ist der Messias, das haben sie alle geglaubt, aber im jüdischen Sinne, also er ist der, der die Römer rausschmeißt, der das Reich Gottes jetzt mal sichtbar wieder aufrichtet, sichtbar, und dann braucht der Minister, der braucht ein Personal. Und dann wussten sie ja, dass Jesus mal gesagt hat, weißt du, wenn du eingeladen wirst zu einer Hochzeit, setz dich nicht gleich oben dran, weil es kann sein, dass dich der Tischherr nach unten verlagert. Verstehst du? Von oben nach unten und dann siehst du schlecht aus. Im Orient wird sowas immer registriert. Wer erst oben und dann unten und unten und oben. Das wird genau festgestellt. Ihr ahnt gar nicht, da gibt es Hornhaut an den Augenwinkeln, wie wir sie ja auch haben. Denn in einer klassischen Gemeinde, die sich um das Evangelium kümmert, wo alle gleich sind, gibt es dann doch auch schon die Feststellung, wer ist etwas weiter vorn als die anderen. Ich war mal in einem Hauskreis, wo alle übrigen Mitglieder jetzt schon im Himmel sind, deswegen kann ich darüber mal reden. Wenn da also eine Person einen geistlichen Eindruck hatte, wusste ich gleich, wer auch einen hat. Es gab da einen Wettstreit in der Betätigung der geistlichen Gaben und es ging am Ende um die Frage, wer ist hier bedeutender, ohne dass man das ausspricht. Sie kennen ja das reformierte Modell, das will ich auch nochmal erwähnen. Das reformierte Modell sagt ja immer, der Pastor steht vor der Gemeinde und erzählt allen über ein Grußwort, wie viel und wie häufig er eingeladen wird. Natürlich nur, um dem Evangelium zu dienen und so weiter. Alle müssen den Kalender wissen. Das lutherische Modell läuft genau andersrum. Da steht ein Pfarrer vor der Gemeinde und sagt, wie wenig er ist und wie gering. Als ob das die Masse was angeht. Das ist ja eigentlich eine Herzenshaltung. Aber das müssen alle wissen. Also wir haben so unsere Vorstellungen, wie wir bei Gott etwas werden. Verstehst du? Und das wird bedient. Und das war im Jüngerkreis nicht anders. Da musst du mal vorstellen, was da gelaufen ist. Da waren also zwei, die waren der Meinung, zeitiges Kommen sichert gute Plätze. Wir müssen die Sache vor Jerusalem klar haben, wer dann vorn ist. Und da haben sie eine geistliche Vorstellung gehabt. Das war also nichts Säkulares, überhaupt nicht. Sie wussten, wenn Jesus als der Messias dann einmarschiert und seine Herrschaft antritt, dann werden da Plätze vergeben. Und jetzt wollen wir beide, haben sich die beiden Brüder gesagt, einen Vorsprung haben vor den übrigen 10. Diese Denkweise hat übrigens auch im konfessionellen Denken eine Fortsetzung erfahren. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Ich bin ja nur, habe ja die Gelegenheit gehabt, bei verschiedenen Färbungen und konfessionellen Identitäten mal dabei sein zu dürfen, mal so ein bisschen mitzulaufen eine Zeit lang. Und da ist mir das immer wieder begegnet. Also die anderen haben ja diese und jene Wahrheit nicht verwirklicht. Also sind wir vorn und die anderen etwas dahinter. Also wer noch am Tisch Platz nimmt, die sollen ja alle am Tisch Platz nehmen, aber vorn sind wir. Das sagen alle. Alle. Nur sie begründen es verschieden. Also diese Art der Denkweise, die hat nicht aufgehört. Und jetzt haben die gesagt, Jesus, ja, wir haben da mal ein Anliegen. Und da Jesus ja immer auf das Anliegen von Menschen eingeht, wollte er nun wissen, was los ist. Und da sagten die, nein, wir hätten gerne Platz 1 und Platz 2. Ganz demütig. So. Und da haben sie nun eine Abfuhr bekommen. Ich fasse das mal zusammen. Das Ding ging nicht auf. Jesus sagt, na, pass mal auf, er wollte ihnen ja was beibringen. Er wollte sagen, ihr rechnet eure irdische Leidenschaftserfahrung, die rechnet ihr hoch auf das Geistliche, auf die himmlische Welt. Und das ist schief. Das Ding funktioniert nicht. Könnt ihr denn überhaupt mit mir mitleiden und auch so einen Leidensweg? Ja, ja, das können wir. Das können wir. Sie sind zwar alle abgehauen dann, als es konkret wurde, aber erstmal dachten sie, sie können es. Und dann musste er ihnen beibringen, ihr denkt weltlich über Gott und über das Reich Gottes. Und das Erste, was ihr braucht, das hat ja Papst Benedikt, also der Vorgängerpapst, unserem jetzigen Papst, mal so schön gesagt, er sprach von der Entweltlichung der Kirche. Also unser Denken ist so von Zusammenhängen beeinflusst, die zur säkularen Szene gehören, dass wir das unbewusst auf Gottes Reich übertragen. Und das sagt Jesus, das ist schief, das geht nicht. Denn, sagt er, erstmal darf ich die Plätze gar nicht verteilen. Die werden jetzt auch gar nicht verteilt. Aber im Reich Gottes, wenn ihr schon nach Größe strebt, ist das an den Dienst gebunden. Jesus nimmt also jetzt das Dienen, um die wahre Größe zu erklären und ihre Andersartigkeit im Reich Gottes, als wir das gewohnt sind in unserem Denken. Das ist der Zusammenhang. Und jetzt, denke ich, kann man diese drei Schritte, die unser Text beinhaltet, mal kurz durchgehen. Ich fange nochmal an mit der Bitte um die vorderen Plätze. Also, wir überholen gerne andere. Wir sind gerne vor anderen und das auch in Frömmigkeitskategorien. Nicht nur in der säkularen Szene. Es gibt dann, wir sind alle gleich, aber selbst unter den Brüdern einer bestimmten Gemeinschaft, die ich jetzt so vor Augen habe, wo alle gleich sind, waren einige immer noch etwas gleicher als die anderen. Wissen Sie, bei uns im Haus war das auch so. Ich bin ja im Haus aufgewachsen, da war immer was los. Also ich hatte nie Langeweile. Da sagt die eine Ehefrau zur anderen, also ihr Mann ist ja nur Ingenieur, mein Mann ist Diplom-Ingenieur. Verstehen Sie, was ich sagen will? Man hat die Gleichheit nicht ausgehalten. Es musste irgendwie immer ein Besser oder ein Schlechter her. Und das ist in manchen, nicht überall, aber in manchen frommen Kreisen nicht anders. Nur, dass die Begründungen anders ausfallen. Und Jesus sagt jetzt zunächst einmal, dass er sagt, Größe hat vor Gott erstmal keine Bedeutung. Die sich selber eine Bedeutung geben wollen, kriegen gar keine. Die also um den eigenen Stand kämpfen und die einen Vorsprung anstreben, die kriegen ihn nicht. Das ist das Erste, was der Text sagt. Es gibt keinen Vorsprung der einen Schwestern und Brüder vor den anderen. Den gibt's nicht. Mein Vater war in unserer Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, jahrelang ein Kassierer. Und das habe ich an ihm immer bewundert. Der hat immer darauf geachtet, dass keiner etwas mehr kriegt als der andere, obwohl diesbezügliche Wünsche immer auch mal geäußert wurden. Das hat er platt gemacht, weil er sagt, wir haben nur eine Art von Schwestern und Brüdern und die werden gleich behandelt. Und Jesus sagt hier etwas ganz Wesentliches. Wer dem Wesen Gottes nahe sein will, aber die eigene Größe ins Spiel bringt, der macht etwas falsch. So ist Gott nicht. Das entspricht nicht seinem Wesen. Er ist vom Wesen her völlig anders. Sondern die Liebe, die von Gott ausgeht, ist eine Liebe, ich sage es jetzt mal ein bisschen übersetzt, der Mitfreude, die also etwas gibt, woran sich ein anderer freut. Das ist ein Wesenszug der Liebe Gottes. Sie verbraucht das Glück nicht für sich, sondern sucht unsere Freude. Deswegen heißt es von Jesus in dem Christushymnus Philipper 2, er hielt es nicht für einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Er hatte ja alles. Sondern er entäußerte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Ich fasse das mal zusammen. Das heißt, die Liebe, die Gott hat, ist immer eine hereinholende Liebe. Ich will das Gute nicht für mich alleine haben. Sondern ich freue mich, wenn diese Nähe zu Gott auch andere haben können. So, das setzt eine Transformation des eigenen Herzens heraus. Voraus. Und deswegen korrigiert Jesus vor seinem Einzug diese Diskussionslandschaft unter seinen Jüngern, die bis heute nicht aufgehört hat. Er sagt, es geht nicht um ein Besser als andere. Dieses Vergleichsdenken macht uns häufig mürbe in unserem Leben. Wir vergleichen uns so gerne mit anderen. Und dieses Vergleichsdenken hat zwei große Problemfelder. Das eine ist, selbst wenn ich den Eindruck habe, mir gelingen Dinge besser als anderen, schaue ich ja auf sie herab, stimmt's? Ich schaue auf sie herab und mache sie klein. Und das wiederum ist kein Ausdruck der Liebe Gottes. Er macht und er hebt uns auf. Er gibt uns Würde. Er gibt uns wieder ein Ansehen, er macht uns nicht klein. Und andersrum, wenn ich den Eindruck habe, alle anderen sind größer wie ich, dann mache ich mich klein. Das will Gott aber genauso wenig. Er sagt, ich habe keine Freude daran, wenn du dein Leben nur als minder bemittelt und als irgendwie jetzt mal minderwertig ansiehst. Also im Himmel wird Minderwertigkeit nicht mit Demut verwechselt. Das ist nicht dasselbe. Das muss klar voneinander geschieden werden, weil Gott möchte den gesunden Menschen, Tobias Rink, und jetzt könnte ich jeden Namen von euch einsetzen, er möchte deine innere Gesundheit und keine Unterwürfigkeit in dem Sinne, dass ich mein Leben verachte. Wenn Jesus davon spricht, dass wir unser Leben hassen sollen, meint er das nicht in dem Sinne, dass ich mein Leben nicht gerne führe, sondern dass ich es in den Dienst hinein opfere. Aber das mache ich freiwillig. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir uns als wertlos ansehen sollen, dass wir keine Freude haben sollen, dass es in unserem Leben kein Glück gibt. Das ist ein Missverständnis. Also dienen minus Glück und Freude ist nicht das göttliche Konzept. Es ist nicht sein Konzept. Und wir sehen das zum Beispiel am Apostel Paulus, der jetzt mal den Aposteldienst, der es ja klar beschrieben hat, klarer als andere Apostel, der sagte, wir sind geachtet wie Dreck im missionarischen Dienst. Aber gleichzeitig sagt er, freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich euch Freude. Ja, der hatte Freude. Das war kein Trauerkloß. Das war keiner, wo du denkst, der hat drei Liter Essig getrunken, bevor er auf der Kanzel gestiegen ist. Der Mann war voller Freude, aber er hat auch sein Leben hingegeben. Und das ist möglich, beides beieinander zu haben. Und das ist das, was Jesus meint. Er sagt nicht, das Dienen ist eine Aufgabe von allem Schönen. Also alles, was irgendwie schön ist, musst du erstmal loswerden. Dann bist du fromm. Das treibt ja nur Blüten. Ich habe mal einen gehört, der sagte, also ich habe meinen alten Menschen schon lange ans Kreuz geschlagen. Da sagten die anderen, dafür haben wir umso mehr mit ihm zu kämpfen. Man kann sich das ja irren in der Selbstanalyse. Also ich will damit sagen, wenn Jesus vom Leiden spricht, dann spricht er von einem Liebesweg, den ich aus Liebe zu Gott gehe und nicht von einer reinen Verpflichtung. Der ältere von beiden Brüdern in Lukas 15, der ältere, der hat gesagt, ich musste dir immer dienen und du hast immer noch genommen und mir nichts gegeben. Für mich hast du nie ein Fest gefeiert. Der hatte eine Ansicht von Frömmigkeit, die da sagt, gib mal alle Freude auf, alles weg, alles beerdigen. Bei Gott ist nur die Pflicht und der Dienst angesagt, alles andere wird wegrationalisiert. Und er stellte fest, dass der Vater so gar nicht ist. Er sagte, alles was mein ist, dazu gehört auch die Freude, auch das Glück, alles was mein ist, ist dein. Du hast es noch nicht in Anspruch genommen. Du kannst es aber haben, jederzeit, jederzeit. Jetzt komme ich zu dem Leiden, die Beziehung zwischen Leiden und Herrlichkeit. Jesus spricht von dem Kelch. In Gethsemane, Matthäus 26, spricht er auch davon. Wir sagen, wenn wir Jesus Christus verkündigen, dass er auf diese Erde kam, weil er uns geliebt hat. Wir wissen, dass er an ein Kreuz ging, weil er uns geliebt hat. Und wir wissen, dass er gesagt hat, es ist vollbracht, weil er uns geliebt hat. Das heißt, sein Leiden, das er auf sich genommen hat, war ein Ausfluss einer Liebe, nicht einer Pflicht. Einer Liebe. Denn Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab und so weiter. Gott hat uns geliebt. Und aus der Liebe kam die Berufung und die angenommene Berufung wurde zum Opfer am Kreuz. Das heißt, das Leiden, in das Jesus eingewilligt hat, war ein Ausfluss seiner Liebe. Und jetzt kommt die seelsorgerliche scharfe Kante. Menschen, die verletzt und verwundet sind, die können nicht einfach so lieben. Die Liebe wird begrenzt durch die Verletzungen und die Wunden im Leben. Und dort gilt, dass die Liebe Gottes zunächst einmal sich um die Wunden kümmert. Dass sie die Wunden wiederherstellt. Und deswegen, ich sage das mal so ganz flach, muss die evangelistische Verkündigung in der Gemeinde Jesu erhalten bleiben. Weil dieser Dienst für uns alle immer eine Bedeutung behält. Es ist nicht nur für die, die wir in Alpha-Kurs einladen wollen. Sondern die Zuwendung der Liebe Gottes ist ein Dauerthema, egal wie lange wir am Ball sind und mit Jesus unterwegs sind. Und die ganze Seelsorge, das ganze Mühen um das Herz eines Menschen hat dieses Ziel, die Liebe Gottes an die Orte der Not zu bringen. Das ist und bleibt ein Wesensmerkmal der Liebe Gottes, solange wie wir unterwegs sind mit ihm. Das ist nie ein Anfangsgrund, über den man nun hinausgekommen sei. Das ist ein Irrtum. Und dann muss man sagen, wenn ich diese Liebe eines Gottessohnes empfangen habe, der für mich das Letzte gegeben hat, dann sage ich doch, ich möchte werden wie du. Ich möchte mit dir in tieferer Gemeinschaft sein und das heißt, ich möchte werden wie du. Ich möchte in derselben Liebe wachsen, die du mir gegeben hast. Und dazu gehört der Dienst. Dann sagt Jesus, dann halte nicht fest, was du selber für dich bekommen hast, sondern gib es weiter. Auch wenn es dich etwas kostet, einen Preis kostet, den habe ich ja für dich auch bezahlt. Jetzt geh meinen Weg in deinen Lebensumständen, indem auch du eine Last auf dich nimmst, wenn es so sein muss, damit mein Wort und meine Hilfe zu anderen Menschen kommen kann. Das Problem ist nur dort, wo die Liebe Gottes bestimmte Bereiche unseres Lebens noch nicht erreicht hat, noch nicht verwandeln konnte, noch nicht berührt hat. Dort fühlen sich Menschen sehr schnell abhängig, getreten, niedergedrückt, entehrt. Also dieselbe Liebe, die mich zum Dienen bewegt, ist die Liebe, die sich um meine Wunden kümmert. Es ist dieselbe Liebe, es ist exakt derselbe Gott. Und beides bleibt wahr. Und ich sage Ihnen mal eins, die stabilste Freude, die ein Mensch, und auch die gesündeste Freude, die ein Mensch in seinem Leben haben kann, ist immer die Mitfreude. Weil die frei von Eigensucht und größer und kleiner und oben und unten ist. Die Mitfreude ist die reinste und die gesündeste, die ein Mensch in seinem Herzen überhaupt haben kann. Und zu dieser Mitfreude möchte Jesus uns befreien und erlösen. Das heißt, wir werden lebenslang unterwegs sein und buchstabieren, dass wir tiefer in das Evangelium eindringen mit unserem ganzen Leben. Aber zu dieser einen Liebe, die uns heilt, die uns ermutigt, die uns beruft, die uns führt, kommt eben auch der Aspekt dazu, dass es eine Liebe ist, die dient, die sich weggibt. Aber nicht als Forderung, sondern die Liebe, die ein Herz erfüllt, kommt von alleine auf diesen Weg, auf den Jesusweg. Und die ganze Seelsorge, die muss darauf achten, dass sozusagen die Liebe Gottes an die Orte der Not hinkommt und dort ihr Werk tut. Wissen Sie, es ist wie bei einer Reparaturabteilung. Wir bringen unser Auto jedes Jahr zur Durchsicht und teilweise zur Reparatur, damit wir entspannt in den Urlaub fahren können. Und auch unser Leben und Dienst als Christ ist wie so ein Auto, das immer mal in eine Werkstatt muss. Ich brauche immer mal eine Zeit, eine Zeit des Herausgenommenseins, wo Gott die Dinge meines Lebens wieder ins Lot bringt, wo ich ihn wieder sehen kann, wo ich wieder Ja sagen kann zu seinem Weg, den er mit mir geht. Und dann kann ich das in der richtigen Art und Weise tun. Ein letztes, ich kann jetzt nicht auf alle Aspekte hier eingehen, aber die Dienstgesinnung Jesu in ihrer Bedeutung ist auf Erlösung ausgerichtet. Der Mensch, Jesus gibt sein Leben als Lösegeld für viele. Also sie ist darauf ausgerichtet, dass die Gefangenen, die in finsteren Mächten und in Sünde Gefangenen eine Befreiung erleben. Und genau das, sagt Jesus, ist die Liebe, die er sichtbar machen möchte in seiner Gemeinde. Dass sie für die Gefangenen um sie herum einen Einsatz bringen. Dass sie für die in Finsternis und Sünde Gefangenen da sind. Und dass sie das als ihre Lebensaufgabe verstehen. Wie immer das im Einzelnen aussieht, da gibt es verschiedene Zuordnungen verschiedener Dienste. Aber Gott hat immer, also von ihm wissen wir, dass er uns geliebt hat, obwohl wir nicht perfekt sind. Und obwohl wir an uns vieles haben, das noch verändert werden muss, hat er uns geliebt. Er ging ans Kreuz und vergoss sein Blut in Jesus Christus. Und nun sagte er, das ist jetzt der Vergleichspunkt auch für die anderen. Es gibt auch in deiner Gemeinschaft, zu der du gehörst, Leute, die du jetzt nicht lieben kannst. Es gibt überall Begrenzungen. Aber er möchte an unserem Herzen arbeiten, dass wir darüber hinauskommen. Wissen Sie, und solche Dienste, wenn sie aus dieser Gesinnung heraus gegeben werden, berühren viele Herzen. Ich habe eine Frau getroffen, die im Rahmen der orthodoxen Kirche sich um die Randsiedler gekümmert hat. Das hatte Gott ihr irgendwie aufs Herz gelegt. Geh zu den Randsiedlern, geh also zu denen hin, mach Hausbesuche von denen, die nicht mehr zur Kirche kommen, die einfach wegbleiben. Und geh mal dorthin und besuch die. Die haben auch eine Art Gemeinschaft gehabt, allerdings ohne Tracht, aber es gab da auch Verbindlichkeiten in dieser Art der Gemeinschaft, wo sie mitarbeitete im Rahmen der orthodoxen Kirche. Und sie hat das mit Herzblut und Freude gemacht. Sie hat eine Liebe bekommen für diese Leute. Vom Himmel her eine Liebe bekommen. Und ich muss wirklich sagen, in der Begegnung, das hat diese Frau so ausgestrahlt, da bist du berührt worden. Das war kein Pflichtprogramm für sie. Sondern das war ein Dienst, der aus der Begegnung mit Jesus heraus entstanden und hineingeflossen ist in die Praxis. Das heißt also, das Dienen, die Hingabe im Sinne Jesu kann nur richtig sein, wenn die Liebe Gottes die Mutter dieses Dienstes ist. Alles andere läuft sich tot. Alles andere verkantet sich. Führt zu seelsorgerlichen Schieflagen, zu Missverständnissen, zu Einseitigkeiten, zu Forderungen, die wir aneinander erheben, die uns verwunden und die uns komisch dastehen lassen. Also, Die eine Liebe Gottes hat viele Facetten. Das Dienen ist nur die eine. Die Heilung eine andere. Die Führung wieder eine andere. Die Offenbarung über der Heiligen Schrift und im Wort Gottes wieder eine andere. Das Wichtige ist nur, dass ich diese Liebe empfange und dass ich im Empfangen verspüre, wo sie mich hinträgt. Es ist wie mit dem Fluss, der aus dem Tempel fließt. Irgendwann bist du so tief im Wasser, dass der Fluss dich trägt. Also der Strom des Geistes die Richtung meines Lebens bestimmt. Und ich bereit bin, mich davon bestimmen zu lassen. Nicht, weil ich es muss. Nicht, weil ich Konsequenzen fürchte. Nicht, weil ich gut dastehen möchte. Nicht, weil ich mich selber kurieren will. Sondern, weil ich sage, Herr, ich möchte angeschlossen sein an dich und aus dieser Folge heraus den Weg gehen, den du auch gegangen bist. Und das heißt, dass Jesus heute viele Wege geht. Er verteilt das auf seine Gemeinde. Er geht verschiedene Wege. Er legt uns allen aus seiner Liebe heraus einen anderen Teil seiner Liebe aufs Herz. Und daraus ergeben sich verschiedene Verantwortlichkeiten und Dienste, die wir tun. Aber es ist immer seine Liebe, die Mutter jeglicher Berufung ist. Und außerhalb seiner Liebe ist alles nichts wert. Und das sagt ja das Hohelied der Liebe. Wenn ich den größten Glauben hätte und die größten Opfer bringen würde, mich selbst als Opfer bringen, ohne Liebe nichts wert. Und daran sehen wir, wie das Reich Gottes aufgebaut ist von seinem Wesen her. Nun kann man aus der Seelsorge sagen, Herr, ich bin jetzt in einer bestimmten Weise bedürftig. Vielleicht sagt der Herr dann zu dir, dann halt mir doch alles das erstmal hin, was dich traurig macht. Fang doch mal mit den Dingen an, die dich traurig machen und bring die zu mir. Schreib dir die mal auf und bring die ganzen Traurigkeiten deines Lebens zu mir. Ich bin dafür da. Und danach wirst du mich besser verstehen, wie ich dich führe und leite und wie ich dich gebrauchen möchte. Es gibt ja kein Entweder-Oder. Sondern dieselbe Liebe, die uns heilt, ist die, die uns sendet. Und dieselbe Liebe, die uns sendet, ist die, die sich in uns mitfreut, wenn ein Dienst irgendwo zum Erfolg gekommen ist. Und es ist dieselbe Liebe, die uns heiligt und verwandelt, die uns voranbringt. Und so wird dieser Text nicht zu einer Einengung, zu einer Begrenzung, sondern er führt uns in die Weite, weil das Dienen, das Jesus aus seiner Liebe heraus auch in uns erschaffen möchte, führt uns immer in die Weite, nie in die Enge. Und auch wenn ich sage, der Bewegungskreis meines Dienstes ist vielleicht ein überschaubarer, da muss ich sagen, der heilige Antonius ist auch nicht weit gelaufen und durch die Welt gereist, aber viele sind dahin gekommen und sind durch seine Seelsorge doch aufgerichtet worden. Der hatte einen sehr kleinen Bewegungskreis, aber eine große Auswirkung. Wie groß die Reichweite meines Glaubens ist, entscheidet doch nicht meine Bewegungsfähigkeit, sondern das Handeln Gottes in, mit und unter meines Lebens. Das ist das Entscheidende. Und wenn ich dort drin bin, kann ich eine Aufgabe wahrnehmen und sagen, auch wenn sie in kleinen Verhältnissen stattfindet, kannst du, Herr, daraus viel machen. Ich muss mich um die Größe meines Lebens nicht selber kümmern. Das macht Gott schon. Und da werde ich erlöst und befreit von der Vorstellung, ich muss erstmal die guten Ziele in die trockenen Tücher bringen, damit ich hier nicht absaufe im Alltag. Und so dürfen wir ihm vertrauen und sagen, Herr, ich vertraue dir mein Leben neu an. Vielleicht musst du gewisse Entwicklungen erstmal anhalten, vielleicht gibt es woanders erstmal weiter, vielleicht gibt es Veränderungen, was immer. Aber ich bin für dich da, so wie du für mich da bist. Und in dieser Gemeinschaft gehen wir unseren Weg und dürfen auch in kleinen Verhältnissen sehr glücklich sein. Amen. Wir können dir in einer solchen Stunde nur unser Herz erneut öffnen und dich bitten, dass du mit deiner Liebe Einzug hältst. Danke, dass wir dir alles hingeben dürfen. Auch die Bereiche unseres Lebens, die noch erlöst werden müssen, verwandelt, erneuert. Wir dürfen uns dir hingeben, in dem Wissen, dass du die eine Liebe bist, die alles umändert, die uns erlöst und die sich selbst verschenkt. Und wir bitten für unser Leben, auch für unser Dienen, dass diese deine Liebe in uns zum Wachsen kommt. Nimm uns alles weg, das nur unserer eigenen Verwirklichung dient oder dem eigenen Ansehen, der eigenen Stellung. Und bringe uns hin in diese Abhängigkeit von dir, in dieses Gefülltsein des Herzens mit deiner Liebe. Wir brauchen nichts so dringend wie das. So erfülle uns mit deinem Wesen, mit der Perspektive deiner Liebe, auch im Rahmen unserer Berufung. Lass uns das schauen, was du in uns wirken willst. Dass wir dir zutrauen, dass du auch mit uns das Ziel erreichst. Wir beten dich an, dass wir mit all unseren Begrenzungen und Schwächen angenommen sind bei dir. Dass wir aufgehoben sind in deiner Hand und dass du alles verwandelst, was in deine Hand kommt. Habe Dank, dass wir geborgen sind in deiner Nähe und dass der Zuspruch deiner Liebe für uns da ist. So wollen wir bitten, Herr Jesus, dass du alle Enttäuschungen überwindest in unserem Leben, alle Verwundungen heilst, dass du unser Herz stabil machst, dass es später einmal Lasten tragen kann, ohne darunter zu zerbrechen. Wir danken dir, dass du unsere Last getragen hast und sie bis heute trägst und dass wir am Kreuz diese Last immer neu ablegen dürfen. Und nun lass uns in deinem Weg auch wachsen, dass in uns die Freude und die innere, der innere Wunsch zur Geburt kommt, Anteil zu haben an deinem Weg.